Good day.
Allen Zuschauern einen wunderschönen Tag. Wie geht es dir heute, Marlo?
Nun, ein bisschen müde. Aber alles in allem gut.
Ja, es geht uns gut. Wie schon erwähnt, befinden wir uns gegenwärtig auf dem Ölberg. Und hier hinter uns kann man den Felsendom von der anderen Seite sehen. Vorher waren wir auf der Davidszitadelle und jetzt sitzen wir auf dem Ölberg. Es ist für uns wirklich etwas Besonderes, hier zu sein und mehr zu erfahren. Hier stand Jesus und blickte auf Jerusalem. Und er weinte, denn er konnte sehen, was geschehen würde, was im Jahre 70 nach Christus mit Jerusalem geschehen würde. Und er sah bis in die heutige Zeit und auch die Verwirrung, die in Israel und den umliegenden Nationen herrschen würde.
Und wir sind so dankbar, dass wir die Gelegenheit haben, hier zu sein. Wir hatten das nicht geplant. Als wir mit der Serie anfingen, dachten wir überhaupt nicht daran, an irgendeinen anderen Ort zu gehen, sondern nur, dass wir im Studio sitzen und Aufnahmen machen würden.
Aber wir wurden von Gott geführt.
Gott ebnete den Weg, eröffnete die Türen und jetzt haben wir das Vorrecht, die Sendung mit dieser Aussicht zu machen.
Ja, mit dieser Aussicht. Das ist kein Kulissenbild, sondern tatsächlich die Aussicht. Ja, es ist hier so geschichtsträchtig. Jesus war hier unterwegs. Er starb für uns, er vergoss sein Blut für uns, sein erlösendes Blut für uns und viele. Das ist ein Ort der Hoffnung und Wunder. Und für andere ist es ein Ort der Tragödie und der Hoffnungslosigkeit. Ich denke, dass es für andere auch eine Kombination all dieser Dinge ist.
Und bei diesem Gespräch haben wir auch einen besonderen Gast.
Ja, haben wir denn einen besonderen Gast?
Nun, wir sitzen hier im Schatten eines Olivenbaums, also begrüßen wir doch meinen Cousin Martin.
Hi Jungs.
Hi Martin.
Wie geht's dir?
Danke, mir geht's gut. Danke für die Einladung.
Schön. Es war ein Vorrecht, mit dir zu reisen.
Ja?
Und all diese Orte in Jerusalem zu sehen. Zuvor waren wir noch in Jordanien.
Das lässt einen ziemlich demütig werden. Wir sitzen hier und irgendwo in der Nähe fuhr Jesus in den Himmel. Nach den 50 Tagen, die er nach der Auferstehung noch auf Erden war.
Ja, hier ging er den Ölberg hinunter. Da unten kann man auch Gethsemane sehen. Heute ist es nur noch eine Ansammlung von Gräbern.
Ja, ein Begräbnisplatz. Zwei verschiedene Nationen. Die Juden auf der einen und hier die Moslems auf der anderen Seite. Und dann hat man den Kontrast, den alten Tempelberg. Der gehörte einmal Israel und war jüdisch. Und dann hat man den Felsendom, der zum Islam gehört, obendrauf. Alle möglichen unterschiedlichen Religionen, die da zusammenkommen.
Ja, in Koexistenz, wie schon angesprochen. Aber es gibt auch viel Spaltung, Trennung. Es ist eigentlich ein recht trauriger Zustand. Also für mich war es ein großer Kulturschock, als wir an die Klagemauer, an die westliche Mauer kamen.
Ja.
Und als wir all die Juden sahen, ich vermute die meisten von ihnen Orthodoxe, die dastehen und sich vor der Mauer hin und her wiegen. Es war schon interessant zu sehen, wie sie beten. Es wirkt so, ich weiß nicht recht. Sie sind nicht mehr Christus-zentriert.
Sie haben den Messias verpasst, der gekommen war, und all die Emotionen oder Verbindung und Beziehung, die man mit Gott hat, das fehlt dabei. Es sind nur Rituale. Ich muss mir die Hände waschen, bevor ich zur westlichen Mauer gehen kann, um dort zu beten. Also sie sind erfüllt mit all diesen Ritualen. Und noch eine Sache, wir haben mit einem Reiseführer gesprochen. Wir werden später noch mehr ins Detail gehen. Aber er erwähnte, wann es okay sei, den Sabbat zu brechen. Er sagte, wenn man jemanden ins Krankenhaus bringen muss, ist es okay, ins Auto einzusteigen und ihn zum Krankenhaus zu fahren. Aber wenn man beim Krankenhaus anhält, kann man das Fahrzeug nicht laufen lassen, denn dann bricht man den Sabbat. Man muss die Zündung abstellen.
Ja, sagte eine nicht, dass es für eine Frau erlaubt sei, Selbstmord zu begehen, wenn sie angegriffen wurde? Sie sagte doch etwas in dieser Richtung.
Da gibt es eine Menge, so viele menschengemachte Regeln, die auf das wunderschöne Geschenk gepackt werden, das Gott uns mit dem Sabbat gab. Sie verstehen den Sabbat, aber dann, also ich sage nur sehr ungern, verunreinigten, aber sie verunreinigten ihn fast mit allen Regeln.
Es ist ein Dienst der Werke.
Genau.
Es ist ein Dienst der Werke. Und alles, was ich an der Mauer und bei der Anbetung sehe, ist ein sich wiederholender Stil der Anbetung. Das sieht man auch bei der katholischen Kirche.
Das wollte ich gerade sagen. Man hat hier all diese verschiedenen Religionen, aber diese Systeme sind verloren. Nicht die Menschen in den Systemen. Sie können immer noch gehen, aber diese Systeme liegen in ihren Lehren und dem ganzen Erlösungsplan völlig falsch.
Ja, ob es jetzt Christen sind, ob es Juden sind, was auch immer, es gibt da ein Problem. Wir müssen uns dieses Problem ansehen und auch, wo sie in dieser Hinsicht abgeirrt sind. Also in Matthäus 23, 38 sagt Jesus, siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Ich meine, das beschreibt doch, worüber wir sprechen. Der Vorhang wurde bei Christi Tod am Kreuz zerrissen. Und sie kreuzigten ihn ganz offenkundig. Die Juden kreuzigten ihren eigenen Messias, den Erlöser.
Weil sie nicht glaubten, dass er der Messias war, der gekommen war.
Sie glaubten es nicht und sie warten immer noch auf einen Messias.
Ja, sie hatten eine abweichende Ansicht, was der Messias sein würde. Sie warteten auf ein irdisches Reich, um von der römischen Herrschaft befreit zu werden, damit sie wieder die Macht hätten.
Warten sie immer noch drauf?
Nun, das ist eine interessante Frage. Denn gibt es nicht sogar eine Menge Christen, die glauben, dass das geschehen wird? Dass es eine Herrschaft auf Erden geben wird? Mit Christus während des Millenniums, also den 1000 Jahren. Aber ist das biblisch? Das müssen wir uns ansehen.
Das müssen wir uns ansehen. Nun sagte Jesus nicht, ich bin nicht von dieser Welt. Wenn ich von dieser Welt wäre...
Du wirst wahrscheinlich darüber sprechen, was es bedeutet, als er sagte, euer Haus wird euch wüst gelassen werden. Bedeutet es, dass es nur für eine bestimmte Zeitspanne gilt und er dann zurückkommt und das in Ordnung bringt? Oder bedeutet es wüst für immer?
Ja, das Opfersystem hörte auf, aber sie machten weiter. Sie verstanden die Typologie nicht, vermute ich mal. Ich greife jetzt einmal etwas vor, aber ich denke, dass auch der Literalismus, das unbedingte wortwörtliche Auslegen, daher stammt. Sie glauben der Bibel in einem buchstäblichen Sinn, an ein tatsächliches Ereignis, wobei doch vieles in einem typologischen Rahmen steht.
Ja, man hat beides. Der Typus ereignete sich. Aber wir befinden uns im Antitypus.
Ja, das sind wir.
Das macht es universal, weltweit. Wir können uns nicht das Buchstäbliche ansehen, wie es damals war. Wir müssen vom Buchstäblichen lernen und es typologisch anzuwenden, als Antitypus.
So ist es. Und worum geht es beim dritten Tempel? Es geht um die Heiligtumsbotschaft, aber in seiner Typusform, um es mal so auszudrücken. Und eben nicht als Antitypus. Was ist damit? Es gibt kein irdisches Heiligtum mehr. Es gibt ein himmlisches. Und wie wir wissen, befindet sich Jesus jetzt im Allerheiligsten und erwirkt dort unsere Versöhnung.
Aber offenkundig gibt es dazu widersprüchliche Ansichten, sodass du die Unterschiede etwas erklären musst.
Ja, das machen wir noch.
Wir haben tatsächlich ein Video erhalten, das auch einen Bezug zu allem hat, was da hinten stattfindet. Und bevor wir das Video abspielen und viel tiefer ins Thema einsteigen, lass uns mit einem kurzen Gebet beginnen.
Amen.
Robert, möchtest du für uns beten?
Klar. Unser himmlischer Vater, wir sind an einem erstaunlichen Ort. Hier passierte alles, Herr. Es ist ein Segen, hier sein zu können. Danke für dieses Gespräch, das du ermöglicht hast. Auch, dass wir Martin in der Sendung haben können. Das ist ein so großes Thema. Und wir würden es gerne umfassend erörtern. Bitte führe du das Gespräch. Sei mit uns und mit all unseren Zuschauern da draußen. Wir beten es in Jesu Namen. Amen.
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 Guten Abend, Malu und Robert. Ich heiße Jenny und wohne in Australien in einem kleinen Ort namens Port Macquarie. Und mir bricht momentan das Herz und ich wünschte mir von euch beiden etwas Unterstützung. Ich war mein ganzes Leben lang schon Siebentags-Adventistin und ich liebe die Wahrheit. Ich liebe sie leidenschaftlich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber meine Familie, viele aus meiner Familie, besonders in Südafrika, und meine Freunde, ich habe viele Freunde, sind Evangelikale. Und ich kann nicht verstehen, warum sie es so schwer finden, zu glauben, was in Matthäus Kapitel 23 steht, dass ihr Reich ihnen wüst gelassen wird. Jesus selbst sprach dazu den Juden, und so viel in ihrem Glauben liegt auf Israel. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann es wirklich nicht. Ich habe schon früher Kommentare zu Jerusalem und Israel abgegeben und sie sind so über mich hergefallen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und so bitte ich euch, bitte, bitte könntet ihr darüber sprechen, was die Evangelikalen glauben und wieso es nicht korrekt ist. Bitte, bitte. Also in Jeremia spricht es so klar darüber. Ihr habt meine Propheten getötet, ihr habt diese schlimmen Dinge gemacht. Ihr habt nie auf mich gehört und Satan hat die ganze evangelikale Welt verwirrt. Sie glauben an Israel, sie verstehen nicht, dass die Heidenchristen zum geistlichen Israel geworden sind. So, helft mir, bitte, meine Herren, meiner Familie und meinen Freunden genau zu erklären, was hier geschieht. Ich bete von ganzem Herzen, dass ihr mir helfen könnt. Und ich danke euch für eure Hingabe und euer Engagement für den Herrn. Ihr seid beide so jung, es ist wunderbar, so etwas zu sehen. Möge der Herr mit euch sein. Also das wäre mir wirklich ein Anliegen. In Jesu Namen danke ich euch. Amen.
Danke, Jenny,
ja,
für diese Frage. Du bist wirklich sehr leidenschaftlich dabei. Ich denke, das sind wir alle. Wir möchten, dass jeder die Wahrheit findet. Und hoffentlich können wir helfen.
Ja, und wenn wir auf die Stadt mit all ihren verschiedenen Religionen schauen, die man in der Stadt findet, möchte man, dass jeder gerettet wird. Man möchte, dass so viele Menschen wie nur möglich mit einem in den Himmel kommen.
Ich denke, Jenny hatte ähnliche Erfahrungen, wie Jesus sie hatte, als er über den Berg kam und die Stadt sah. Wie du es vorher angesprochen hast, dieses Mitleid doch zu versuchen, Seelen zu retten. Sie sucht nach Antworten, wie man das tun kann.
Und sie weiß nicht wie. Viele von uns tun sich das schwer. Und sogar dieses Gespräch zusammenstellen war für mich so ein Augenöffner. Wie auch für dich.
Ja, was kann man tun? Wie kann man die Leute erreichen? Denn wenn man hingeht und ein Bibelstudium mit ihnen macht und ihnen die Verse zeigt, was kann man denn sonst noch machen? Wie kann man mehr machen? Denn es kommt ein Punkt, an dem einem die Leute sagen, ich will es nicht mehr hören, denn du sagst immer wieder das Gleiche.
Leider. Das ist für mich das Traurige und das Tragische daran. Jesus, der beste Lehrer aller Zeiten, er konnte diese Leute in Jerusalem bezüglich der Wahrheit nicht überzeugen. Also es ist traurig, aber schauen wir, was wir tun können.
Und es ist schwer, etwas zur Ermutigung. Wenn du dir dein eigenes Leben ansiehst, da wurdest du nicht bekehrt, weil dir jemand erzählt hat, was die Wahrheit ist. Es ist wichtig, denn dann kennt man die Wahrheit. Aber letztlich waren es die Gebete, die dich wieder auf den rechten Weg zurückbrachten.
Das ist ein guter Punkt.
Unter der Führung des Heiligen Geistes. Also der Heilige Geist führte dich, es zu sehen. Okay, das ist die Wahrheit.
Ja, und sobald man an dem Punkt ist, an dem man nach der Wahrheit sucht, da öffnet man die Tür zu Jesus.
Er klopft an, auf jeden Fall. Nun muss man eine Entscheidung treffen. Alles und jedes, was Gott mir sagt, möchte ich machen. Und dann wird man offen. Sobald die Wahrheit kommt, möchte man sie nicht scheuen.
Ja, dann wird man ihm die Tür nicht vor der Nase zuschlagen.
Aber das bedeutet nicht, dass wir gar nicht mit den Leuten reden sollten. Man sollte schon zu den Leuten gehen und ihnen sagen, das ist die Wahrheit. Und nachdem man ihnen von der Wahrheit erzählt und sie ihnen gezeigt hat, fängt man an, für sie zu beten.
So ist es.
Mehr kann man nicht machen. Und indem man es vorlebt.
Richtig. Können wir also loslegen?
Ja, was sind die Gründe für diese Leute? Oder woher kommen sie? Ihre Gedanken über das, was sie glauben?
Ja, also bevor wir anfangen, möchte ich euch kurz erwähnen, dass alles, was wir hier besprechen, sich nicht gegen irgendeine Einzelperson richtet. Es geht gegen ein System, ein religiöses System. Nur damit das klar ist, es ist wichtig, dass wir die Wahrheit enthüllen und ihr wirklich auf den Grund gehen. Also tauchen wir ein. Also ein großer Teil der Christen da draußen, man kann sie Evangelikale nennen, wenn man möchte, glauben an den Dispensationalismus. Und was ist Dispensationalismus? Nun, das ist die Theorie oder die Tatsache, dass Gott mit jedem auf unterschiedliche Weise arbeitet. Nun, als Ausnahme oder über bestimmte Zeitspannen in der Bibel arbeitete er mit Menschen auf unterschiedliche Weise. Als das Gesetz damals herrschte, in den Tagen der Juden, hatten sie das Gefühl, das wäre das Allerwichtigste, sich an das Gesetz zu halten. Aber so wurde Abraham nicht gerechtfertigt.
Nein, wenn man zum Hebräerbrief geht, wird dort eine ganz andere Geschichte berichtet, wie all die Glaubenshelden gerechtfertigt wurden.
Ja, das war ein Hebräer, genau. Und durch Glauben, so sagt es die Bibel, brachte Abraham seinen einzigen Sohn Isaak dar. Das Opfern passierte natürlich nicht, aber er zeigte Glauben.
In seinen Gedanken hatte er ihn schon geopfert.
Ja, in Gedanken schon. Das war auch typologisch.
Es war aus Glauben, dass Noah beschloss, die Arche zu bauen. Denn wenn er Gott nicht geglaubt und angefangen hätte, die Arche zu bauen, was wäre dann passiert?
Ja, genau. Also in Hebräer 13, 8 steht, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Man kann nicht unterschiedlich gerettet werden. Also die Juden wurden durch Werke gerettet. Das war das, was sie zur Zeit Jesu immer noch glaubten. Es war eine reine Werke-Religion. Das sehe ich auch hier in Jerusalem.
Immer noch.
Es ist immer noch dasselbe. Oder wie es die meisten Christen glauben, dass man aus Gnade gerettet ist.
Allein aus Gnade.
Ja, und das ist sogar richtig. Aber sie haben nicht die Werke, um es zu zeigen. Oder anders, sie glauben nicht ans Gesetz. Sie meinen, sie können das Gesetz nichtig machen. Was soll's? Also können sie sündigen.
Der Sünde.
Gott starb ja für uns.
Die eigenen Werke sind eine Folge des Glaubens, den man hat. Man kann die zwei also nicht trennen.
Er kam, um das Gesetz zu erfüllen.
Ja.
Dazu kam er. In Römer 3, 31 sagt Paulus, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben. Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz.
Wir bestätigen das Gesetz. Denn wenn das Gesetz nicht mehr notwendig gewesen wäre, hätte Jesus nicht sterben müssen. Denn dass er am Kreuz hing, war die Strafe für das Brechen des Gesetzes.
Dafür, dass das Gesetz gebrochen wurde.
Wenn stattdessen das Gesetz nicht mehr notwendig wäre, dann hätte er nicht sterben müssen.
Zu keiner Zeit wurden Menschen gerettet, weil sie das Gesetz hielten.
Nein.
Sie hielten das Gesetz.
Weil sie gerettet waren.
Ja, ganz genau. Und dann hat man hochtrabende Worte wie christlichen Rekonstruktionismus. Und worum geht es beim christlichen Rekonstruktionismus?
Nun, das ist im Grunde Kirche und Staat zusammen. Und am Ende wird jeder die gleiche Religion haben. Denn Kirche und Staat werden einen dort hineinzwingen.
Ja, entweder passt man sich selbst an oder durchs Schwert. Sogar wenn man sich die alten Reformatoren betrachtet. Ich denke, es war Calvin und die calvinistische Bewegung in Genf, also die Stadt Genf. Der Staat unterstützte ihn, dass jeder einer gewissen Religion anhing.
In forcing everyone to adhere to a certain
Ja, wenn man sich die christlichen Nationalisten ansieht, wie sie wieder Druck machen für ein Gesetz, wie sie darauf drängen, dass die Autoritäten das Gesetz durchsetzen.
Die ganze christlich-nationale Bewegung in den USA und ihr Projekt 2025, ihr Manifest, wie man es fast nennen kann, spricht es klar aus, dass es viel mehr Regeln geben wird, die Religiöses erzwingen, einschließlich eines Sabbats. Und sie stellen schon fest, ja, die den Freitag halten oder den Samstagssabbat wird es geben, aber standardmäßig wird es der Sonntag sein. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte.
Bis zum Ende.
Aber es zeigt einem wieder, man sieht es auch hier, man hat eine Verbindung von Kirche und Staat bei jeder Religion, die hier ist. Sie würden es gern erzwingen, wenn sie könnten.
Ja, sie sind noch dabei, einen Weg zu finden, um das zu machen.
Ja, denn wenn das jüdische Volk die Kontrolle hätte, würden sie Gesetze einführen.
Genau, wie im Mittelalter zwischen 538 und 1798.
Ja.
Das ist die Kirche und wir werden die Bibel interpretieren. Niemand anders kann die Bibel interpretieren.
Das war
das Prinzip.
Es war eine dunkle Ära, wie du schon sagtest. Es gibt so viele verschiedene Ansichten, die man in der evangelikalen Bewegung vorfindet.
Du hattest es erwähnt und wir sprachen über den Dispensationalismus, dass Gott seine Weise über bestimmte Zeitspannen hinweg ändert. Und jetzt hast du Hebräer gelesen, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Es wäre doch ziemlich unfair, wenn jemand strikt unter dem Gesetz leben musste, damit er in den Himmel kommen kann und der andere kann machen, was er will. Er wird einfach durch Gnade erlöst. Wow.
Ja, das ergibt keinen Sinn. Es gibt nur eine Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Ja.
Wenn man sich den Dispensationalismus betrachtet, enthält er zwei Systeme. Die Juden sind das auserwählte Volk. Und es wird einen dritten Tempel geben.
Das ist das eine.
Den wird es geben. Und nach 7 Jahren Trübsal wird der Messias kommen. Aber in der Mitte dieser 7 Jahre wird sich der Antichrist offenbaren und im Tempel sitzen und das Opfersystem zunichte machen. Aber sie verstehen da etwas nicht. Sie verstehen die Prophetie wieder nicht. Die Typologie, denn das geht zurück auf die Prophezeiung der 70 Wochen, die wir etwas später noch besprechen werden.
Es ist wichtig, das zu begreifen, denn das ist bei vielen eine der Hauptansichten über das, was kommen wird. In baldiger Zukunft. Sie glauben, also da versteht man etwas ein bisschen falsch, um es einmal so auszudrücken. Ich bin sicher, du wirst das noch ansprechen. Aber sie sind das auserwählte Volk, sie waren es. Aber was war ihr Ziel, ihr Daseinszweck? Es war nicht, dass sie die eine Nation sein sollten, die die Erde regiert, sondern sie sollten das Evangelium bringen.
Der Welt.
Ja, der Welt.
Ja, wir werden das besprechen, denn genau so ist es. Und der zweite Punkt oder das zweite System ist die Entrückung.
Ja.
Das glauben die ganzen Christen, die Evangelikalen, dass sie entrückt werden. Noch vor der 7-jährigen Trübsal. Also sie werden entrückt und dann werden die Juden 1000 Jahre auf der Erde und von den Christen getrennt sein, die im Himmel sein werden.
Und im Grunde eine zweite Chance haben, sich selbst zu erlösen.
Ja, sie haben eine zweite Chance. Und offensichtlich glauben die Evangelikalen, dass die Juden während dieser Zeit, während dieser Trübsalzeit Christus annehmen. Aber das ergibt einfach keinen Sinn. Wenn deine Frau evangelikal ist und du ein Jude bist und ihr für 1000 Jahre voneinander getrennt seid, ergibt das für mich keinen Sinn.
Es gibt sogar einige, die glauben, dass es 2 Himmel geben wird, 2 Abteilungen im Himmel. Die eine für die andere für die andere Kirche, weil sie meinen, dass die Kirche Gottes, also der evangelikale Teil oder die Christusgläubigen, entrückt werden. Und weißt du, woher das kommt?
Ja, du hast recht. Es kommt von Bab El. El, Gott, und Bab ist ein Tor zum Himmel. Das eigene Tor zum Himmel.
Genau, mein eigenes Tor
zum
Himmel.
Das Tor zu Gott, Bab El, darum baute man den Turm zu Babel.
Ja, noch was zum dritten Tempel. Vor ein paar Monaten las ich in einem Artikel und darin stand, ein sehr rechts stehendes Mitglied des israelischen Parlaments hat den Bau eines, wie er es nannte, dritten Tempels gefordert. Er sagte, wir hoffen, dass der dritte Tempel bald dort gebaut wird und wir dort von den Passa-Opfern essen können.
Das Opfersystem ist immer noch.
Sie wollen es zurückbringen.
Sie wollen es zurückbringen. Erinnerst du dich an den Reiseführer? Als er mit uns sprach, erwähnte er auch, dass man den dritten Tempel erbauen wolle, damit sie anfangen könnten, Opfer zu bringen. Hier in Jerusalem.
Ja, das war sehr interessant.
Vielleicht können wir einen Clip zeigen, in dem er das sagt.
Ja.
Denn das ist jetzt eine große Sache.
Das Opfer war ein großes Opfer als Danksagung, dass sie die Geburt überlebt hatten und sie und das Baby okay waren. Dann hatten sie das Sündopfer. Warum musste eine Frau, die gerade geboren hatte, dem Tempel ein Sündopfer bringen?
Zur Sündenvergebung?
Nein, das ist eine christliche Ansicht. Ihr sagt nicht das Gleiche, richtig? Simon und Hannah warteten, dass Maria kommen sollte, richtig? Weil man ja zum Tempel gehen und sein Opfer bringen sollte. Denn wenn eine Frau einmal diesen Stachel ertragen muss, und die ganze Geburt war natürlich. Also während die Frau im Geburtsprozess ist, mag es sein, dass sie ein paar Dinge gegen ihren Mann sagt, gegen Gott, gegen das Baby, richtig? Mach, dass das Baby aus mir herauskommt, richtig? Also gibt es als Folge eine pauschale Regel. Alle Frauen, die ein Kind gebären, müssen ein Dankopfer und ein Sündopfer bringen, okay? Also bis es bei euch soweit ist, Leute, wird der Tempel hoffentlich gebaut sein. Eine wunderbare Sache über den Messias. Da gibt es keinen Schmerz mehr beim Gebären, richtig? Genau. Heute hält das Judentum die Erinnerung an den Tempel lebendig.
Man hat die Evangelikalen in verschiedenen Teilen der Welt, die die Israel-Bewegung unterstützen. Diese Bewegung, diese zionistische Bewegung, die diesen Tempel wieder erbauen möchte. Denn diese Christen glauben, dass das gemacht werden muss, damit man den Antichristen dazu bekommt, sich selbst zu offenbaren. Und damit Jesus kommt. Aber du musst zeigen, ob das biblisch ist.
Ja, wir werden uns das ansehen. Aber alle diese Religionen, wir sprachen in unserer ersten Folge darüber, all diese Religionen, alle diese Denominationen sollten die Welt verwirren. Sie schauen alle auf etwas anderes als auf die Bibel. Sie glauben alle verschiedene Dinge. Und da kommt Babylon hinzu, wo man an alles glauben kann und Gott einen an jeder Stelle und in jedem Zeitabschnitt in deinem Leben retten kann und die Dinge sich mit der Zeit verändern. Das ist einfach nicht biblisch.
Und ist das etwas, was Satan benutzt, um das Denken der Menschen abzulenken? Auf ein Gebäude hier in Jerusalem, um wieder Opfergottesdienste zu haben? Oder hält es die Leute ab, sich auf das Kommen des Herrn vorzubereiten?
Ja.
Das tut es.
Wisst ihr, was das ist? Ich dachte gerade darüber nach. Es ist Götzendienst. Genauso ist es. Man sitzt an der Mauer und betet man wirklich?
In Wirklichkeit vergöttert man die Mauer oder den dritten Tempel, der gebaut werden muss, mehr als den Gott von all dem.
Ja, und da ist noch etwas. Wir alle sind immer noch Heiden, außerhalb dieses Spektrums. Und habt ihr gesehen, als wir diese Gasse hinuntergingen, nahmen sie ihren Hut ab und setzten ihn seitlich auf ihren Kopf, weil sie die Unreinen nicht anschauen können.
Oder richtig. Sie wollen nicht, dass die Unreinen ihr Gesicht anschauen.
Ja, ihr Gesicht sehen. Das ergibt einfach keinen Sinn. Ich kann das nicht verstehen.
Wir müssen also sicherstellen, weil ja viele, wie es Jenny auch erwähnt hatte, viele darin gefangen sind und fortwährend beobachten und zuschauen, was in diesem Teil der Welt passiert, um zu sehen, wie nahe wir schon dran sein könnten, dass Jesus kommt. Aber es erinnert mich ein wenig an diesen Abschnitt, als Jesus sagte, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet. Wenn ihr hört, Jesus ist da, geht nicht hin. Und das kann sein, weil man seine Gedanken auf einen völlig anderen Ort richtet, als dahin, wohin sie gerichtet sein sollten.
Lasst uns doch kurz zu Matthäus 24 gehen und einfach Verse 1 und 2 lesen. also in Matthäus 24, die Verse 1 und 2. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg, und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Hier spricht Jesus von der Zerstörung des Tempels. Und seine Jünger fragten ihn nach den Zeichen seines Kommens. Was sind die Zeichen des Endes? Und Jesus sagte nirgends in diesem ganzen Kapitel der Bau des Tempels.
Nein,
nirgends.
Nein, weil sie nicht an Jesus glauben. Sie glauben nicht, dass der Opferdienst abgeschafft wurde.
Es wurde ja nur ein Opfer benötigt. Das vollkommene Opfer, nämlich Christus, der für uns geopfert wurde.
Warum sie das nicht sahen, geht über meinen Horizont. Weil sie so auf sich selbst fokussiert waren. Also, dass das System, die Tradition, die sie hatten, zerstört werden würde. Also ist es besser, dass ein Mann stirbt.
Und entstammte das nicht dem Stolz? Denn wenn man sich die verschiedenen Ansichten der Israel-Bewegung ansieht, worin manche glauben, weil sie aus dem Stamm Benjamin sind, wären sie gerettet. Sie wären ein Israelit. Da steckt so viel Stolz in ihnen.
Ja, vorherbestimmt.
Ihnen ist es vorherbestimmt.
Ja, definitiv Stolz. Bei den Schriftgelehrten und Pharisäern hatte alles mit Stolz zu tun, wobei sie auf andere herabsahen.
Und wenn wir durch die Stadt gehen, wollen sie nicht mal mit einem sprechen.
Sie wollen einen nicht mal anschauen.
Sie wollen dich nicht anschauen.
Wie kann das von einer liebevollen Grundlage kommen?
Es ist das vollkommene Gegenteil von dem, wie Jesus vorgeht. Jeder Stamm, jede Sprache und jede Nation, so ist er. Danach sehnt er sich, jeden zu retten. Er schaut auf niemanden herab.
Durch die Zeitalter hindurch wurden alle Rassen so sehr vermischt. Wie kann jemand sagen, dass er eine reine Abstammung hat?
Von Benjamin.
Von Benjamin.
Oder Juda.
Oder von Juda.
Die Sache ist die, es gibt einen Abschnitt in der Bibel, der besagt, dass das Volk Israel aus allen Nationen wieder zusammengesammelt wird. Und sie verwenden den Vers buchstäblich. Als 1948 durch einen Plan, der schon eine Weile vorher ausgeheckt wurde, also zum Präterismus und Futurismus, kommen wir noch. Das ist auch eine jesuitische Theorie. Aber als es dazu kam, dass der Staat Israel zusammengestellt wurde, glaubten sie, dass das die Erfüllung des Schriftabschnitts gewesen sei, wo alle aus den Nationen gesammelt wurden.
Wie passte das so perfekt? Wie kam es, dass das Wirklichkeit wurde?
Ja, also man hat beides. Einmal das Buchstäbliche, das passierte. Aber dieses Buchstäbliche kann nicht biblisch sein. Denn biblisch ist zu diesem Zeitpunkt ein geistliches Israel. Denn in Hebräer heißt es, wenn man im Glauben an Christus glaubt, ist man vom Samen Abrahams. Das ist dann das geistliche Israel. Und das bedeutet, Menschen aus allen Nationen, die an Jesus glauben, werden gesammelt. Nicht eine buchstäbliche Nation, um den Rest der Menschheit auszuschließen.
Das ist ein guter Punkt. Denn ich wollte mir als nächstes Israel betrachten und sehen, wer Israel ist und was ihr Daseinszweck ist. Zuerst einmal, was bedeutet der Name Israel? Woher kommt er? Er kommt von Jakob, als dieser mit Gott kämpfte.
Mit Jesus.
Tatsächlich mit Jesus Christus. So war es. Und er siegte. Er überwand.
Aber was besiegte er? Er besiegte Christus nicht.
Nein.
Sein Glaube behauptete sich.
Richtig.
Dass er glaubte.
Ja. Also durch seinen Glauben. So überwand er. Dennoch begann es mit Abraham. Aber daher kam der Name Israel, dieser Kampf. Und wir ringen jeden Tag. Wir haben jeden Tag mit unserem Glauben zu kämpfen. Wir sind schwach. Wir brauchen Christus. Wenn wir ihn nicht haben, können wir nicht in unserem Glauben wachsen und damit das Gesetz halten. Also nahm Gott sich Israel, das Buchstäbliche, heraus? Ja, anfangs tat er es. Wir lesen 5. Mose, Kapitel 7, Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Offensichtlich nehmen sie das wörtlich.
Wir sind vorherbestimmt.
Wir sind das auserwählte Volk.
Und wir lesen auch in 1. Petrus, das kam mir gerade in den Sinn, dass wir ein heiliges Priestertum sind.
Ja, ein heiliges Priestertum.
Also das bedeutet, von der Welt abgesondert. Aber man ist nicht...
Ist das buchstäblich?
Aber was ist der Grund dafür? Was war der Grund dafür, dass sie abgesondert wurden?
Warum abgesondert?
Was war der Grund?
Bevor wir dazu kommen, da gibt es noch einen weiteren Vers. Kannst du für mich 1. Mose 12, 2 bis 3 lesen?
Da heißt es, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde.
Das entspringt dem Ersten, was wir in 5. Mose gelesen haben. Ich möchte nur verfestigen, dass sie das auserwählte Volk waren. Aber jetzt zu deiner Frage, warum wählte Gott sie? Denn sie sollten ein Wächter sein, ein Ausleger der Wahrheit.
Ein Verkünder der Wahrheit.
Ja, das war die Nation, die er hatte. Wenn er keine Nation hätte, würde Satan die Welt übernehmen und er würde die Welt vernichten. Also musste er an dieser einen Nation festhalten, die er durch die Geschichte hindurch entwickeln und nähren konnte. Waren sie vollkommen?
Nein.
Alles andere als das.
Alles andere als das. Aber was war diese Wahrheit, die er ihnen gab? Denn das ist wichtig. Wenn wir begreifen, dass er sie nicht absonderte, damit sie dieses heilige Volk sein und alle Nationen verwerfen konnten, weil Gott sie ja bevorzugte. Sie hatten einen Daseinszweck.
Ja, und führte das im Grunde nicht zu Abraham zurück? Durch Glauben, gerechtfertigt durch Glauben und nicht durch Werke. Aber das Endergebnis sind Werke.
Das Leben Jesu gibt uns darauf eine großartige Antwort.
Schön.
Hier heißt es, dennoch hatte Gott die Israeliten erwählt. Er hatte sie dazu berufen, die Kenntnis seines Gesetzes, der Sinnbilder und Weissagungen, die auf den Heiland hinwiesen, unter den Menschen zu bewahren. Seinem Wunsche entsprechend sollten sie Heilsbrunnen für die Welt sein. Was Abraham in seiner Umgebung, Josef in Ägypten und Daniel am Hofe zu Babel war, das sollte das Volk der Hebräer unter den heidnischen Völkern sein. Es sollte den Menschen Gott offenbaren.
Hier gibt es eine Typologie. Also Gott nahm uns aus Ägypten, aus der Knechtschaft.
Sie buchstäblich, jetzt uns geistlich.
Ja, also der Pharao in Ägypten ist ein interessanter Punkt. Er war ein Typus auf Satan. Er befreite uns aus der Knechtschaft und führte uns in die Wüste. Durch die Wüste, das sind unsere inneren Kämpfe. Unser Kampf mit der Sünde. Und dann führt er uns zum alten historischen Kanaan, was ein Typus für den Himmel ist. Genauso wie du es angesprochen hast.
Sie waren also die Bewahrer der Wahrheit und sollten sie allen Nationen bringen. Und das ist ein wenig widersprüchlich, wenn man hier sitzt und hierher kommt und sieht, dass all diese Dinge, der Tempel, der dritte Tempel, den sie wieder erbauen wollten, all das so weit ab vom Erlöser ist. Alles eine auf Werke gegründete Sache.
Du hast auf den Juden hingewiesen, als wir dort waren, auf diesen Orthodoxen, der da mit den 10 Geboten diesem Teil gelaufen ist.
Er hatte diese kleine Schachtel auf seiner Stirn. Und in dieser kleinen Schachtel befindet sich die Tora, die er studieren muss.
Auf der Stirn.
Oder an den Türpfosten. Man muss es in sein Herz legen. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, aber eigentlich war es doch so gemeint, dass man darüber nachdenken und nachsinnen sollte, danach leben muss. Und nicht, dass man all diese buchstäblichen Sachen machen sollte. Deshalb ist es so wichtig zu begreifen, dass Dispensationalismus und hierher zu schauen, auf einen dritten Tempel, weil ja das geschehen soll. Doch die Leute in diesen Systemen müssen vor allem erreicht werden, weil ihr Herz verändert werden muss. Nicht durch so eine buchstäbliche Sache, sondern durch ihren Glauben an Jesus.
Konnten sie sich so verrennen, dass sie tatsächlich roboterhaft sein wollen? Aber er starb, damit ein besseres System erstellt würde. Er starb, weil es einen besseren Weg gab.
Und man hat Mitgefühl mit jedem, weil man möchte, dass sie die gleiche Liebe erfahren, die Jesus für uns hat.
Ja. Noch ein Punkt zu Israel. Jesus sollte darin geboren werden. Aus dieser Linie von Israel. So war das für Gott sehr wichtig, dieses Israel. Und zwar in einem buchstäblichen Sinn.
So ist es. Der buchstäbliche Sinn war, dass man das ganze Alte Testament hatte, das durch Rituale und Opfer im ganzen Opfersystem auf den Erlöser hinwies. Aber dann waren sie durch den Werketeil so verblendet, dass sie den Teil, der sich mit dem Erlöser befasste, nicht begriffen. Und jetzt haben wir heute das gleiche Problem.
Es ist immer noch das Gleiche.
Immer noch das gleiche Problem. Jeder vernachlässigt das. Und sogar wenn man an Jesus glaubt. Aber wenn man an diese buchstäbliche Erfüllung glaubt, macht man das Gleiche, was sie machten.
Ja, und das ist eine Verführung. Jesus sagte, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn sie hielten sich nicht länger ans Wort und allein ans Wort. Meine nächste Frage lautet, erhielt Israel eine bevorzugte Behandlung? In Apostelgeschichte 10, 34 und 35 können wir es sehen. Da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Und Johannes 8, 44 und 39, Jesus sprach zu ihnen, ihr habt den Teufel zum Vater. Er sagte zur auserwählten Nation, ihr habt den Teufel zum Vater. Wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Das ist sehr eindeutig.
Und was war das? Die Gebote durch Glauben halten. Er glaubte an Jesus, denn sonst hätte er nicht Isaak geopfert in seinen Gedanken.
Welches Stück Land hatte Abraham wirklich? Das Einzige, was er am Ende seines Lebens besaß, war seine Grabstätte.
Das Stück Land, das ihm gehörte.
Eine andere Sache, nur so Interesse halber. Abraham opferte Isaak auf dem Berg Moria. Das war der gleiche Ort, wo später der Tempel stand. Das zeigte in die Zukunft auf Jesus, der das Opferlamm ist. Und sie blendeten das total aus und tun es immer noch auf dem gleichen Berg Moria.
Was war dieses verheißene Land, auf das Abraham sich zubewegte? Was war dieses verheißene Land, zu dem Mose sich hinbewegte?
Ja, ein verheißenes Land, ein Weg.
Und in Wirklichkeit bewegen wir uns auf dasselbe hin. Denn das ist der Himmel.
Ja, wir werden alle gleich sein. Wir werden keine verschiedenen Ansichten, keine unterschiedlichen Religionen oder unterschiedliche Wege haben, um in den Himmel zu kommen. Das ist unmöglich.
Es wird keine gesonderten Bereiche geben, für euch, die ihr so glaubt und für euch, die ihr anders glaubt. Es gibt nur einen.
Man kann nicht einfach alles miteinander kombinieren. Man geht in ein verheißenes Land.
Und wenn man hier steht und sich den Berg betrachtet, der voller Gräber ist, wenn man die Hitze hier spürt, wie soll das angenehm oder eine Freude sein, an diesem Ort zu leben? Mit all den Menschen um einen herum. Es ist nicht der Himmel. Es ist nicht das verheißene Land.
Nein, nochmals, da ist so viel Spaltung. Wo ist die Liebe füreinander?
Und gegenwärtig? Was passiert gerade in diesem Land? Das ist ein religiöser Krieg.
Meiner Meinung nach wird es auf einen Bürgerkrieg zusteuern.
Und das alles zeigt, dass Nächstenliebe, die brüderliche Liebe und Einmütigkeit, um durch Christus allein in den Himmel zu kommen, vollständig missachtet wird.
Ja, vollständig. Wenn wir mit Israel weitermachen, basiert das auf unseren Genen oder basiert das auf Glauben? Ich weiß nicht, ob du diesen Abschnitt für uns lesen möchtest. Römer 2, 28 bis 29. Doch bevor wir es lesen, noch eine Frage. Wenn es auf den Genen basiert, was ist dann mit Rahab? War Rahab eine Jüdin? War Ruth eine Jüdin? Nein, sie wurden in den Augen Gottes gerechtfertigt.
Es ist wirklich wunderschön. Die ganze Bibel zeigt einem, dass es nicht allein durch die Abstammungslinie war. Denn andere Menschen, andere Nationen, sogar Heiden konnten Juden werden. Es ist dasselbe wie heute. Jede Sprache, jede Nation kann Christ werden.
Der einzige Grund, warum sie die ersten 3,5 Jahre das Evangelium unter den Juden verbreiteten, lag darin, dass diese die Wahrheit hatten. Sie sollten sie haben, denn es war ein leichterer Weg zum Erfolg, als zu den Heiden zu gehen, die keine Ahnung hatten. Sie kamen zu den Juden, aber sie ließen Gott durchfallen.
Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott.
Ja, wie viel eindeutiger können wir es noch bekommen? Also, was ist das geistliche Israel? Lesen wir doch weiter, Römer 9, 6 bis 7. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Das ist wichtig. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das ist das geistliche Israel. Es geht nicht um die Nation. Es geht darum, wer man als Individuum ist.
Die Beschneidung des Herzens.
Was ist der Tempel? Der Tempel ist der Körper von jedem Einzelnen.
Und es ist eine Entscheidung, die man treffen
muss. Eine Entscheidung.
Man kann nicht sagen, ich wurde da hineingeboren.
Nein.
Es ist eine Wahl, die man trifft. Ich möchte ihn annehmen.
Sogar wenn man auf Israel zurückblickt, wurden nie alle gerettet, weil sie Israel waren.
Nein.
Jeder Einzelne, wenn sie sündigten, wurden sie gesteinigt.
Wie Datan und wie Korah.
Ja.
Es war keine Erlösung durch Abstammung.
Ja, und als die Frau beim Ehebruch ertappt war, wollten sie sie steinigen. Und er war voller Mitleid und Erbarmen mit ihr. Aber was sagte er ihr? Geh und sündige nicht mehr, denn sonst wirst du nicht Teil des geistlichen Israels sein.
Genau, Glaube und zurück zum Gesetz.
Ja.
Aber man hält das Gesetz nicht, um gerettet zu werden, sondern man hält es, weil man gerettet ist.
Genau. Und jetzt noch die letzten 2, 3 Verse. Galater 3, 7 und 27 bis 29. Lasst es mich lesen. So erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche. Da haben wir es. Da ist weder Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Das ist die Antwort.
Deutlicher kann man es nicht machen.
Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. In Jesu Tagen riefen sie alle, aber Abraham ist unser Vater. Und er sagte, wenn ihr das wärt, nein, ihr seid vom Teufel.
Genau, darin gibt es keinen Dispensationalismus. Es gibt keine besondere Behandlung, nur für die Juden am Ende.
Jeder, der Christus annimmt, ist Teil des geistlichen Israels.
So ist die Definition, genau.
Darum muss das Evangelium jetzt zu jedem Stamm, jeder Sprache und jeder Nation gebracht werden. Nicht erst auf eine große Trübsal warten.
Und wenn wir zu Galater 6, Vers 16 gehen, was auch so ein Vers ist, den Leute gerne dahingehend verwenden. Aber Paulus spricht doch von Israel und es ist das buchstäbliche Israel. Denn hier heißt es, über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Wer ist dieses Israel Gottes? Es gab speziell zu diesem Vers auch einen schönen Kommentar von Luther. Er sagte, auf das Israel Gottes. Hier greift Paulus die falschen Apostel und die Juden an, die sich mit ihren Vätern, ihrem Auserwähltsein, dem Gesetz und so weiter brüsteten. Es ist, als ob er damit sagte, das Israel Gottes sind nicht die physischen Nachkommen von Abraham, Isaak und Israel, sondern diejenigen, die mit dem gläubigen Abraham an die Verheißung Gottes glauben, die jetzt in Christus offenbart sind. Seien sie Juden oder Heiden.
Gut ausgedrückt.
Überall in der Schrift ist es eindeutig, dass am Ende es kein buchstäbliches Israel gibt, auf das wir unsere Augen richten müssten, um dorthin zu schauen und zu verfolgen, um gerettet zu werden.
Ja, natürlich können sie gerettet werden, aber sie müssen sich ans Wort halten.
Sie müssen an Jesus glauben.
Ja, sie müssen an Jesus glauben. Sie glauben nicht an Jesus, sondern dass der Messias kommen wird, um auf dieser Erde zu herrschen. Das ist nicht biblisch.
Nein.
Auch wenn man sich den römischen Hauptmann ansieht, der auf Jesus zuging und ihn bat, bitte heile meinen Knecht, und ihm sagte, sprich nur ein Wort und er wird gesund werden. Als Jesus dann wegging, sagte er, in ganz Israel habe ich nicht solchen Glauben gefunden. Also das war ein Römer, das war kein Jude.
Es gibt auch so viele Beispiele im Neuen Testament, bei denen Jesus auf andere Menschen zuging, die keine Israeliten waren. Schaut nur die Frau am Brunnen an.
Oh ja, die Samariterin.
Unter die sich die Juden nicht mischen wollten. Man liest in Apostelgeschichte Kapitel 10 darüber, dass die unreinen Tiere herunterkommen.
Ah, Cornelius.
Ja, als Petrus die Vision hat. Und in der Vision sagt der Herr ihm, iss. Und Petrus sagt, er wird das nicht essen, weil es unrein ist. Und am Ende,
Vers 28,
wenn man das ganze Kapitel liest, bekommt man eine Vorstellung davon, was es bedeutet.
Ja, nämlich darum, keinen Menschen unrein zu nennen.
Keinen Menschen, dass das Evangelium zu jedem in der Welt geht und nicht nur an die Auserwählten.
Es gibt kein Besonders, wie ich das immer sage. Es gibt kein Besonders. Wir müssen jeden erreichen, aber besonders diese oder besonders jene. Es gibt in Gottes Augen kein Besonders. Es gibt kein Besonders. Wir müssen jeden erreichen. Viele Leute, und was auch Jenny besonders am Herzen lag, sie schauen auf das jüdische Volk und sagen, sie sind Gottes auserwähltes Volk. Sie werden eine besondere Zeit haben. Und das ist nicht biblisch.
Ja, und weißt du, ich musste auch anfügen, dass die Menschen gerichtet werden. Sogar hier, orthodoxe Juden werden auch aufgrund dessen gerichtet werden, was sie wissen. Wir können nicht sagen, dass sie alle verloren sind, weil sie die Wahrheit nicht kennen.
Darum sagen wir ja auch immer das System.
Das System.
Die Systeme, die man hier sieht, die sind verloren. Darum haben wir diese wunderbare Botschaft in der Drei-Engels-Botschaft. Kommt aus ihr heraus, mein Volk.
Ja, möchtest du nicht aus diesem System herauskommen?
Kommt aus diesem System
heraus.
Kommt heraus
und erfahrt die Liebe Christi. Erfahrt die Wahrheit, die im Wort offenbart ist. Ja, und beim Gleichnis vom Feigenbaum ist es auch traurig, dass er keine Frucht sah. Und der Gärtner sagte, beschneiden wir ihn, düngen wir ihn, bewässern wir ihn. Und schauen wir, ob er Frucht bringen wird. Und im Jahre 70 nach Christus wurde es zerstört. Man konnte nichts finden. Es gab auf diesem Baum keine Frucht mehr. Oder auch Matthäus 21, 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen. Wow. Und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt.
Ist das eine buchstäbliche Nation?
Nein.
Es ist ein geistliches Volk.
Wem gab er es? Er gab es der Gemeinde.
Und wen sollten sie erreichen?
Die ganze Welt.
Jeden Stamm, jedes Volk. Darüber spricht es, nicht über ein buchstäbliches Volk.
Gehen wir doch noch einmal zurück und machen einen kleinen Abstecher und betrachten uns doch Futurismus und Präterismus, was ja auch ein Teil dessen ist, was Evangelikale glauben. Dass ein Antichrist kommen wird und der am Ende in der Mitte der 7 Tage oder 7 Jahre abgeschnitten wird.
In the midst of the 7 days or the 7 years at the end.
Das glauben sie. Es gibt jetzt keinen Antichristen, aber es wird einen geben, der sich am Ende offenbart. Ist das biblisch?
Das ist
und
alles
Präterismus. Antiochos Epiphanes. Lasst uns also kurz die Prophezeiung der 70 Wochen betrachten und schauen, ob es so ist. Sie nehmen diese Prophezeiung über die 70 Wochen und setzen sie ans Ende.
Ja, sie zerschneiden sie. Sie splitten sie tatsächlich auf. Das kann man nicht machen.
Ja, die letzte Woche von dieser Prophezeiung.
Ja.
Man hat 69 Wochen der Prophezeiung, die in die Vergangenheit fallen. Und jetzt plötzlich nimmt man diesen letzten Teil der Prophezeiung und wendet ihn auf die Zukunft an.
Das machen sie.
Wenn man sie zu etwas buchstäblich macht.
Also lesen
macht.
Wir doch einmal Daniel 9, 25 bis 27. So wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wieder erbaut werden,
bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. So werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wiewohl in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Er wird aber vielen den Bund stärken, 1 Woche lang. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Sie verstehen, wie die Prophezeiung sich ableitet. Sie verstehen, wie es funktioniert. Ein Jahr für einen Tag, das Tag-Jahr-Prinzip in der Prophetie. Aber sie setzen es falsch. Es ist das falsche Ereignis, samt dem falschen Überspringen der Zeit.
Ja, und der Hauptgrund, warum man das so wollte, warum das durch finsteres Planen so ausgedacht wurde, lag darin, den Fokus wegzunehmen, wo der wahre Antichrist sitzt, indem man ihn in die Zukunft oder in die Vergangenheit versetzt, um damit den Fokus wegzunehmen.
Vielleicht können wir das schnell ein wenig analysieren. Und liebe Zuschauer, bitte entschuldigt, dass man eventuell etwas Lärm hört. Sie haben heute ein ziemlich großes Fest. Also, die Prophezeiung über die 70 Wochen weist auf die Taufe des Messias und seine Kreuzigung hin. Und in der Mitte, als er am Ende gekreuzigt wurde, in der Mitte der 70 Jahre, macht er dem Opfersystem ein Ende.
Ja, und am Ende der 70 Jahre geht das Evangelium an alle hinaus. Aber wenn man hergeht und diese letzte 70. Woche, diese letzten 7 Jahre herausnimmt und sie in die Zukunft verlegt, zerstört man im Grunde die ganze Prophezeiung, die auf das Kommen des Messias hinweist.
Woher nimmt man überhaupt die Tatsache, dass es der Antichrist ist, der da in der Mitte sein soll und dem Opfersystem ein Ende macht? Das ist eine Gotteslästerung.
Es ist eine Gotteslästerung, weil man da austauscht. Es ist so wichtig, das zu erkennen. Wenn man diese letzte Woche abschneidet und sie in die Zukunft setzt, begeht man Gotteslästerung, weil man in Wirklichkeit sagt, dass dieser Antichrist, von dem Sie sagen, dass er im Tempel stehen werde, während es in der wahren Prophetie doch Jesus ist, so wie du sagtest. Damit wird Jesus weggenommen.
Nicht etwas dazufügen und es erneut anfangen.
Es ist so wichtig, das am richtigen Platz zu belassen.
Und das führt uns dazu, dass der Antichrist im Tempel sitzt. Ich vermute, dass Sie diese Vorstellung aus 2. Thessalonicher 2, 3 bis 5 haben. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Für mich ist das sehr wichtig. Jedes Mal, wenn er sagt, lasst euch von niemand verführen, wie etwa in Matthäus 24, müssen wir uns das ansehen und besprechen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt.
Also das hat nichts mit der Prophezeiung über die 70 Wochen zu tun. Denn dieser Vers ist ganz verschieden zu dem, was bei der Prophezeiung der 40 Wochen gesagt wird. Das zeigt auf einen völlig anderen Start an einem völlig anderen Ort, wo sich das ereignen muss. Und nur Interesse halber. Paulus erwähnte bereits, dass der Antichrist schon zu seiner Zeit da war.
Ja, das tat er und das war er. Also wenn jemand eine Frage bezüglich des Antichristen und des Tiersystems hat, dann stellt sie doch gern. Und wir werden diese Frage auch gern beantworten.
Und auch zur Prophezeiung der 70 Jahre. Schickt uns also euer Video an unsere E-Mail-Adresse truth@clashofminds.com oder an die Telefonnummer, die unten eingeblendet wird.
Ja, und noch eine fast abschließende Frage. Was ist der Tempel Gottes? Ist das ein realer, dieser Dom, den wir dort sehen, oder der vorherige aus vergangener Zeit?
Ja, wird es der Tempel sein, der dort auf dem Berg wieder erbaut werden soll? Bevor wir darauf eingehen, noch etwas. Es war so interessant, als wir die Zitadelle in Amman besuchten. Sie befand sich auf einem Hügel und es war der Ort, an dem die Amoriter anbeteten. Und sie hatten einen besonderen Felsen, einen heiligen Felsen, unter ihrem Gott, den sie auf den Felsen stellten. Und wenn man zum Felsendom geht, haben sie am Grund auch einen heiligen Felsen. Bedeutet das, dass sich in der Wurzel dieser beiden Religionen etwas Ähnliches befindet?
Ja, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Felsen und Gott? Also weil Jesus der Felsen ist? Oder gibt es da noch etwas Finsteres dahinter?
Es ist interessant, dass diese zwei, man kann sagen, heidnischen Religionen am Grunde ihrer Anbetungsstätte einen heiligen Felsen haben.
Wo man seinen Glauben auf den Fels setzen muss. Jesus ist der Fels, aber das ist nicht buchstäblich. Man wird nicht zu einem Felsen gehen und ihn anbeten. Man muss es durch Glauben tun, an diesen Felsen festhalten.
Auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Das sagte er zu Petrus.
Ja.
Was ist also dieser dritte Tempel, der wieder aufgebaut werden muss?
In Johannes 2,19 steht, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Du kannst diesen Tempel nicht bauen. Wir brauchten 40 Jahre, um diesen Tempel zu bauen. Aber er bezog sich nicht auf den realen Tempel, er bezog sich auf seinen Körper. Epheser 2,20-22, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Es ist also die Gemeinde, es ist der Leib, die Menschen, aus denen die Gemeinde besteht, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, nicht außerhalb des Herrn.
Beschäftigt durch Werke.
Stimmt, indem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist.
In Korinther lesen wir, ihr seid der Tempel Gottes, unser Körper.
Ja, der Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, wo er wohnt. Gegenwärtig sitzt der Antichrist in der Kirche, an Gottes Stelle, indem er sagt, dass er Sünden vergeben und Zeiten und Gesetze ändern kann. Also, wo lesen wir das? In Daniel, Kapitel 7. Wir gehen jetzt noch nicht in die Tiefe, wer der Antichrist ist. Aber in Daniel 7, Vers 25 lesen wir, dass es ein System des Antichristen gibt. Und zwar schon jetzt.
Schon jetzt. Es ist keins, das in der Zukunft kommen wird, das in einem Tempel sitzen wird, der noch wieder erbaut werden muss.
Und wir noch darauf warten, dass es für die Menschen offenbar gemacht werden wird.
Nein, er ist schon da. Ja, schon zur Zeit von Paulus.
Zu Paulus' Zeit.
Das stammt also aus den 4 Nationen oder 4 Reichen von Daniel. Schon im Traum des Nebukadnezars.
Genau, dieses System.
Man hat Babylon, Medo-Persien, Griechenland und dann hat man Rom und die kleine Hornmacht, das sich von allen anderen unterscheiden würde. Und das unter den 10 Hörnern aufkam, die die 10 Reiche zu jener Zeit bedeuteten. Und diese kleine Hornmacht in Daniel 7,25 spricht darüber, dass es Zeiten und Gesetze ändern würde. Wenn man dann Paralleltexte vergleicht und zur Offenbarung 13 geht, ist es diese Tiermacht, die aus dem Meer auftaucht, was inmitten vieler Nationen und so weiter bedeutet. Also die Tiermacht oder der Antichrist ist schon seit langer Zeit hier. Er verführt schon lange durch seinen Vater Satan die Welt.
Also wenn wir uns die Religion Christi, die Religion Gottes ansehen, ist es eine inklusive Religion. Gott möchte, dass jeder darin eingeschlossen ist. Es ist nicht exklusiv, wobei gesagt wird, diese Gruppe ist meine Gruppe und kein anderer kann sich anschließen. Er möchte,
ja, jede Sprache und Nation,
dass so viele Leute wie nur möglich Teil davon sind, damit sie gerettet werden können, sodass sie Gemeinschaft mit ihm haben können und auch eine Beziehung zu ihm.
Ja, also zusammenfassend kann man, wie ich denke, sagen, dass die Kirche das geistliche Israel ist. Diejenigen, die den Glauben an Jesu haben.
So ist es. Und es gibt keine besondere Nation, die am Ende eine zweite Chance haben wird. Die Chance, die man hat, um gerettet zu werden und um die Botschaft hinauszutragen, ist jetzt. Es wird keine zweite Chance geben. Es wird keine heimliche Entrückung für die Gemeinden geben und keine zweite Chance für eine andere Nation oder irgendjemanden, der zurückbleibt. Das ist nicht biblisch.
Bitte vereinfacht es doch. Also wisst ihr, warum sollte man es so kompliziert machen? All diese Traditionen und all diese Werke und all diese Dinge zu haben. Also er bereitet doch den Weg am Kreuz. Er starb am Kreuz für unsere Sünden. Und wir müssen ihn einfach als unseren persönlichen Erlöser annehmen.
Ja.
Das ist es. Es ist so einfach. Leute, es ist sehr einfach. Er kommt wieder. Er wird wiederkommen. Es gibt keine heimliche Entrückung. Es wird keine 1000 Jahre hier auf der Erde geben. Diese Erde wird zerstört werden. So steht es in Maleachi. Die nicht mit dem Herrn sein wollen, werden Asche unter seinen Füßen sein. Er kommt wieder. Er wird bald wiederkommen.
Also verbringen wir unsere Zeit doch nicht damit, auf das Buchstäbliche zu blicken, sondern schauen wir auf Christus und konzentrieren uns auf uns und andere, damit noch so viele Leute wie möglich da draußen von Jesus hören. Um davon zu hören, was er für uns tat, und lasst uns alle zusammen auf seine baldige Wiederkunft warten.
Das ist unsere Mission.
Legen wir den Fokus doch nicht auf etwas, was sich auf Werke gründet oder auf Irdisches, sondern setzen wir unseren Glauben doch auf ihn.
Vielen Dank dir. Magst du mit uns beten?
Ja, mache ich.
Kommen wir zum Ende.
Himmlischer Vater, wenn wir uns die Geschichte ansehen und wenn wir uns ansehen, was alles geschah, können wir sehen, wie viel Liebe du für uns hast. Und ich bete, dass du mit jedem Einzelnen auf der ganzen Welt bist und sie zur Wahrheit führst und deine Diener als Sprachrohr verwendest, um die Menschen zu warnen über das, was kommen wird. Hilf uns, dass die Blindheit auf unseren Augen abfällt und wir die Wahrheit sehen und wir dann nicht auf etwas Buchstäbliches schauen, sondern unser Denken auf das Geistliche und auf deine baldige Wiederkunft konzentrieren. Das bete ich allein im Namen Jesu. Amen.
Amen.